Football ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler kämpfen 4 Viertel lang um Raumgewinn und um Punkte und am Ende gewinnt immer Saquon Barkley. Damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Wir hoffen, euch geht's gut und ihr habt dieses ja, besondere NFL-Wochenende gut verkraftet. War ja nichts für schwache Nerven, muss man sagen. Wir zeichnen gleich am Montag nach der Divisional Round auf, in der sich nicht nur die Lions und die Ravens aus dem Super Bowl-Rennen verabschieden. Auch wir verabschieden uns und zwar von der Annahme, dass Saquon Barkley ein menschliches Wesen ist und von diesem Planeten. Der Eagles Running Back liefert wieder ab gegen die LA Rams und ebnet damit eben den Weg für diesen 28-22 Sieg und wahrt damit auch die Chance der Eagles auf die 9. NFC Championship in der Geschichte der Franchise und er hält die Tür natürlich weiter offen für die Chance auf Super Bowl 59. Ein Sieg noch, dann stehst du in New Orleans auf der ganz großen Bühne. Gleich gibt's alle Storylines für euch zum Spiel gegen die Rams. Jetzt gehört die Bühne aber erstmal dir, Tim. Ich habe nämlich eine ganz wichtige Frage an dich. Wie geht's dir denn diese Woche? Als Philadelphia Eagles-Fan.
Ja, Flo, du hast schon gesagt und hallo an alle da draußen. Wir nehmen am Montag auf, jetzt knapp 24 Stunden nach Kickoff hat sich mein Puls langsam wieder beruhigt. Zum Glück bin ich mit 40 Jahren noch herzgesund. Ansonsten wäre das, glaube ich, gestern hätte das fatal ausgehen können im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, ich musste dann vor dem Schlafengehen erstmal eine Flasche Baldrian trinken, um wieder runterzukommen. Also das war nichts für schwache Nerven. Ich bin natürlich überglücklich, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es eben ausgegangen ist, dass wir ein legendäres Schneespiel gesehen haben, über das sicherlich noch lange gesprochen werden wird. Und von daher, ja, mit dem mittlerweile wieder Ruhepuls geht es mir eigentlich ganz hervorragend. Aber ich sehe, bei dir hat es auch Spuren hinterlassen, das gestrige Spiel.
Weil ich heute eine Mütze auf dem Kopf habe, oder was?
Absolut, absolut. Wenn ihr jetzt Flo sehen könntet, Flo sitzt vor mir in einem ganz hervorragenden Philadelphia Eagles Hoodie und dazu hat Flo, das hat er bisher noch nie gemacht, das muss einen Grund geben, den kann er uns vielleicht gleich verraten, auch noch eine Philadelphia Eagles Wollmütze an.
Ja, hat einen Grund. Ich habe heute total gefroren, deswegen habe ich mir die Mütze aufgesetzt. Ja, und ich dachte, ich zeige heute mal Flagge. Also insofern heute ganz in Sideline Eagles Gear. Okay, der Hoodie jetzt nicht, aber die Mütze auf jeden Fall. Ne? Ja, aber schön, dass es dir gefällt. Finde ich gut. Wie fandst du denn mein Gary Lineker Opening, du als Fußballer?
Ist natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. Also
danke.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und ist halt natürlich die Frage, wie fliegen wir denn in so ein emotionales, ereignisreiches Spiel rein? Ich würde vorschlagen, das machen wir wahrscheinlich am besten chronologisch, oder?
Chronologisch machen wir das auf jeden Fall und ich finde es schön, dass du fragst. Ich bin mir nämlich sicher, du hast viele Eindrücke mitgebracht. Die meisten werden positiv sein, so kennen wir dich ja, ne? Aber so viel schon mal vorab und ich denke, ihr da draußen seid da bei mir, zumindest in großen Teilen. Das war längst nicht alles rund, was wir da von den Eagles gesehen haben am Sonntagabend im Lincoln Financial Field. Am Ende ist es egal, wie du gewinnst, ne? Besonders natürlich so tief in den Playoffs. A win is a win, schon klar. Trotzdem und bei aller Freude über diesen Erfolg sind für mich ein paar größere Fragezeichen zu erkennen. Auf dem Fuß von Jake Elliott zum Beispiel, Tim. Auf der Schulter von Quinion Mitchell. Auf dem Knie und auf dem Arm von Jalen Hurts. Und irgendwie auch auf dem ganzen Körper von Saquon Barkley. Mal ganz ehrlich und auch absichtlich so provokant gefragt. Wenn der ausfällt im NFC Championship Game oder im Super Bowl, ich will nichts jinxen, ne? Aber haben die Eagles dann überhaupt eine Chance, das Spiel zu gewinnen?
Ja, also eine Chance gibt es natürlich immer, aber ich spiele natürlich den Ball ein bisschen jetzt mal, das ist ja, wir kennen dich ja, Flo, ist ja absichtlich eine provokante Frage, mit denen du ja immer unsere schönen Diskussionen triggerst. Das ist natürlich ein bisschen, also eine Milchmädchenrechnung kann man nicht sagen, ne? Aber ich meine, ich könnte den Ball genauso gut zurückspielen. Was passiert denn mit den Buffalo Bills, wenn Josh Allen ausfällt? Was passiert denn mit den Kansas City Chiefs, wenn Mahomes nicht dabei ist? Und was passiert mit den Commanders, wenn Jaden Daniels nicht am Start ist? Ja. Also du hast völlig recht, das ist der beste und das ist der wichtigste Spieler der Philadelphia Eagles. Aber jedes der verbleibenden 4 Teams hat einen sogenannten Impact-Player. In dem Fall ist es jetzt sicherlich die Ausnahme, dass es bei den Eagles der Running Back ist und nicht wie bei den anderen 3 Teams der Quarterback. Quarterback, der sie sozusagen in das Conference Final gebracht hat. Also von daher beten wir zum Football-Gott, dass Saquon Barkley nach wie vor gesund bleibt. Er hat ja ein bisschen was an der Hand gehabt, wie wir während im Spiel gesehen haben, hat ihn aber offensichtlich jetzt nicht schwerer behindert. Von daher ist das extrem wichtig, aber naja, am Ende ist es so, Saquon Barkley, und das haben wir ja auch in den Spielen davor gesehen, ist natürlich zum gewissen Teil auch von der Performance von Jalen Hurts abhängig, weil natürlich eben, und das haben wir ja auch bei anderen Teams gesehen, wenn es ein Risiko für ein gutes Passgame gibt oder Schrägstrich siehe Baltimore Ravens, wenn der Quarterback eben selber auch zu einem Running Back mutieren kann in bestimmten Spielzügen, dann öffnen sich natürlich auch für ihn Räume. Von daher können wir auch für eine zweite Kerze anzünden, dass eben das Knie von Jalen Hurts, aber da kommen wir später drauf, nicht allzu schwer beschädigt worden ist, weil das ist ganz, ganz wichtig für die Performance von Saquon Barkley am Ende des Tages.
Hast du neben Elliott, Mitchell und Hurts noch was entdeckt, was nach Fragezeichen aussieht? AJ Brown vielleicht?
Ja, AJ Brown hat ungewöhnlich viele Drops gehabt. Er wurde, glaube ich, 7-mal getargetet und hat irgendwie nur 2 Dinger gefangen. Also das war ungewohnt, kennen wir von ihm so nicht. Aber am Ende spielen wir jetzt auch nicht jede Woche im Schnee. Von daher kann man das vielleicht zu einem gewissen Teil noch darauf schieben, wenn man wohlwollend ist. Ansonsten, denke ich, sind das die zentralen Punkte, die du erwähnt hast. Das Spiel gegen die Commanders wird nochmal ein ganz anderes, aber auch da kommen wir später noch drauf zurück. Am Ende hast du den entscheidenden Satz, und der wird heute sicherlich noch mindestens 2-3 Mal fallen, gesagt, a win is a win, weil wir haben jetzt an diesem Divisional Round Wochenende durchaus gesehen, was mit anderen Favoriten passiert ist. Stichwort Lions, Stichwort Ravens. Das hätte auch gestern anders ausgehen können, aber darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Es gab verschiedene Tipping Points, wo das Spiel zum Glück für die Eagles nicht getippt ist. Aber wenn man jetzt sozusagen, ohne jetzt auch da wieder zu viel vorwegnehmen zu wollen, sich das Spiel nochmal so Revue passieren lässt, und es ist ganz, ganz schwer mit den ganz vielen Emotionen, die in diesem Spiel dann auch bei uns beiden sicherlich und auch bei euch da draußen aufgekommen sind, wenn man die nochmal alle auf die Seite schiebt und das Spiel nochmal vielleicht real life anschaut, wird man sehen, eigentlich war das eine sehr, sehr souveräne Leistung der Eagles, die sich am Ende noch ein bisschen unnötig schwer gemacht haben und dann plötzlich die Rams kurz davor waren, die Saison der Eagles zu beenden. Also ich bin tatsächlich wirklich davon ausgegangen, nachdem die dann, auch jetzt springe ich da doch noch wieder mal ein Stück rein, nachdem die dann irgendwie durchmarschiert sind, machen den Touchdown und dann wieder an den Ball kommen und eigentlich nur einen Touchdown brauchen, was heißt eigentlich, nur einen Touchdown brauchen und haben das Ding nicht ausgeglichen, sondern gewonnen durch die verschossenen Extrapunkte. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin ja, du sagst ja immer wieder, ein Naturoptimist, aber da war ich sehr pessimistisch. Ich habe das Ding gesehen, okay, die gehen da jetzt runter und sie waren ja auch auf einem guten Wege dahin und dann ist die Saison vorbei. Also es war eigentlich souverän, aber dann self-inflicted wounds, sagt man so schön, ne? Die selbstverschuldeten Verletzungen, die sich die Eagles da haben selber zugefügt, da kommen wir drauf, da wäre es fast umgegangen. Aber ich war, vielleicht jetzt bleiben wir noch einmal gesprungen, Flo. Warst du so optimistisch vor dem letzten Drive der Rams, dass das ein sicherer Sieg wird, also dass es nicht kippt?
Ich musste gerade unweigerlich nochmal an diesen Drop von AJ Brown denken, weil wir gerade noch bei AJ Brown waren, der ja wirklich ärgerlich ist. Also den fängt er eigentlich gut, ne? Das war auch kein leichter Catch, aber dass der dann eben incomplete ist, ich glaube, dann stehst du an der 3 und schubst das Ding rein mit dem Tuschbusch oder mit Saquon. Ich hatte schon was gepostet und als ich plötzlich gesehen habe, ey, das könnte ja nochmal eng werden, da habe ich die Story wieder gelöscht, weil ich habe gedacht, oh ey, so, die sind ja noch gar nicht durch. Und da habe ich es mit der Angst zu tun bekommen und habe echt gedacht, wow, verliert Jake Elliott, jetzt mal bildlich gesprochen oder ein bisschen überspitzt formuliert, Jake Elliott dieses Spiel für die Philadelphia Eagles, und wir haben so viel drüber gesprochen, aber ich hatte auch Mut und gute Hoffnung. Ich war so hin und her gerissen, und mit dem Baldrian und dem Puls war ich da wahrscheinlich ähnlich situiert wie du. Ne? Also es war wild, aber lass uns durchgehen, oder? Dann kommen wir auf alle entscheidenden Situationen.
Also ich glaube, genau, du hast es sehr, sehr schön gesagt. Du mit deiner Story, mein guter Freund Dominik, großer Rams-Fan, viele Grüße gehen da raus, hat mich schon, wir haben natürlich gefühlt jeden Spielzug miteinander kommentiert oder auch gegeneinander mal. Und er hat mir dann schon gratuliert zum Einzug der Eagles jetzt ins Conference Final und siehste? War natürlich schon down. Und ich habe dann auch so gesagt, so ja, war schon irgendwie auch enge Kiste und hätte auch anders ausgehen können. Und habe mich auch schon wirklich gefreut, jetzt nächste Runde gegen die Commanders. Und genau wie du sagst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Spieler genauso war. Du bist mental schon in der nächsten Runde, weil du hast jetzt nochmal diesen überragenden Touchdown gemacht. Du hast liegst eigentlich gedanklich schon mit zwei Touchdowns vorne. Dann wird erneut der Extrapunkt verschossen. Denkst du, na okay, aber 13 Punkte ist eigentlich auch egal. Also es war durch. Ja, und keine Ahnung, dann hat irgendwie Stafford nochmal kurz hier seine Schneebrille angezogen und ist da durchgeflügt, als würde es keinen Schnee geben. Aber das könnte vielleicht wirklich ein Thema gewesen sein, dass nicht nur wir eigentlich schon uns in Sicherheit gewogen haben, sondern auch der eine oder andere Eagles-Spieler.
Ja, oder die Offense der Rams hat da so den Code geknackt, weil die haben ja ein bisschen anders ausgesehen dann in diesem schnellen Drive, der zu einem Touchdown führte. Viele kürzere Pässe, das sah echt gut aus, viele Completions trotz der Bedingungen. Und über die will ich einmal noch mit dir sprechen. Vor dem Spiel wussten die meisten Fans ja schon, dass es nicht nur kalt sein würde im Link, sondern eben auch, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schneespiel werden würde. Falls ihr die Highlights noch nicht gesehen habt oder frecherweise das Spiel überhaupt nicht gesehen habt, schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Wirklich coole Bilder. Teilweise war das ja echt ganz schön wild. Und als klar wurde, dass es wohl schneien wird während des Spiels, Tim, hast du mir gleich ein paar Zahlen rübergeflankt, die mir gefallen haben. Da hieß es nämlich, Matthew Stafford im Regen oder Schnee, ein Spiel gewonnen, 8 verloren, nur die Hälfte seiner Bälle kommen an, so ungefähr. 14 Touchdowns, 11 Picks, 76 Passer-Rating. Jetzt ist er 1 von 9. Wie sehr hat der Schnee dieses Spiel auch mitentschieden?
Ah, ganz extrem. Also ich glaube, man würde sich in die Tasche lügen, wenn man sagt, das Spiel wäre genauso verlaufen, wenn es nicht geschneit hätte. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es war, und das haben wir aber auch vorher angekündigt, es war ein ganz, ganz großer Vorteil für die Philadelphia Eagles, eben der Schnee mit eben diesem starken Run-Game, mit dem eben nicht so starken Run-Game der Rams jetzt im Vergleich. Das war ein ganz, ganz großer Vorteil. Die Rams kommen über einen sehr, sehr starken Quarterback. Und dass der natürlich, er trotzdem gut performt, wie ich finde, aber dass der natürlich behindert ist durch den Schnee, was die Sicht betrifft, aber auch was die Flutschigkeit, nenne ich sie mal, des Balles betrifft, haben wir auch das ein oder andere gesehen. Der Handoff, der dann in die Hose gegangen ist, ohne Schnee weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ob die Eagles gewonnen hätten. Vielleicht hätten sie es, vielleicht wäre dann auch das Spiel der Eagles anders gewesen, aber er hat einen großen Impact gehabt.
Zu Beginn war das Feld ja noch grün, da hat das Wetter jedenfalls noch kaum eine Rolle gespielt. Vielleicht auch der Grund, warum da das Passing-Game der Eagles auch noch ganz gut funktioniert hat. Und dann sind wir drin im Spiel. Dallas Goedert früh im Spiel mit einem Catch, Devontae Smith auch, Saquon Barkley fängt einen Ball. Alles gleich im ersten Drive und der endet mit einem designten langen Run von Jalen Hurts, mit einem Touchdown, richtig schöner Lauf. Und das Beste war, da muss ich echt lachen, Jordan Mailata, hast du das gesehen? Der kam von links gepult und läuft mit seinem Quarterback das Feld runter.
Und wollte jemand aber umhauen?
Er hatte aber keinen zum Blocken. Keinen. Ne? Ja. Sehr geiles Play, das gleich so ein paar Dinge gezeigt hat, fand ich. Die Offense-Line der Eagles, wir sagen das immer und immer wieder, ist super stark, super athletisch. Und du brauchst Jalen Hurts als zusätzlichen Runner in diesem Team. Hast du ihn verletzungsbedingt nicht als diesen Dual-Threat-Quarterback, könnte es auch schon mal tough werden. Tim, ich will mit dir aber über den Extrapunkt nach dem Touchdown sprechen. Den verschießt Jake Elliott nämlich gleich und es soll nicht der einzige bleiben in diesem Spiel. Fragezeichen Nummer 1, was ist los mit Jake Elliott und müssen wir uns in Richtung Super Bowl so langsam echte Sorgen machen? Woran hattet ihr gelegen?
Woran hattet ihr gelegen? Das fragst du dann, ne? Und das weißt du natürlich nicht, woran hat es hier gelegen.
Am Ende fragst du dich immer, woran es hier gelegen hat, ne?
Genau, und dann fragst du dich wieder, woran es hier gelegen hat und hast die Antwort immer noch nicht. Und ich habe sie tatsächlich auch nicht. Also der Punkt ist ja der, er hat 2 Extrapunkte verschossen. Und Extrapunkte sind, wie wir alle wissen, nicht so schwierig. Ich glaube, so der Average von converteden Extrapoints liegt über 90% in der NFL. Jetzt könnte man sagen, der gute Mann hat das Kicken verlernt. Und ihr wisst ja alle da draußen, wenn ihr regelmäßig den Brotherly Talk hörst, ich bin ja ein großer Fan von Jake Elliott. Und von Jake Elliots Papa, mit dem ich schon Bier trinken durfte im Xfinity auf dem Vorplatz des Links. Aber jetzt muss man ja auch mal die Spieler kritisieren, die man dann gerne mag. Und wir sind ja objektiv. Deswegen, das kann nicht sein, dass du als Kicker, als sogar sehr guter Kicker, er hat auch nochmal eine schöne Contract Extension ja bekommen vor der Saison. Und da habe ich mich ja sehr drüber gefreut. Kann es nicht sein, dass du 2 Extrapunkte verschießt in so einem wichtigen Spiel? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auf den ich eben noch hinaus wollte, ist, ich frage mich, woran hat es hier liegen? Weil, Punkt 1, beim ersten Extrapunkt war das Wetter noch gut. Punkt 2, er hat ja an sich nicht schlecht gekickt. Als das Wetter richtig auf Deutsch gesagt beschissen wurde und es geschneit hat ohne Ende und gewindet hat, hat er einfach mal 3 von 3 Field Goals geschossen. Da war 1 dabei über 40 Yards.
Aber auch nur, weil seine Teammates 5 Minuten lang geschaufelt haben, alle auf den Knien. Hast du das gesehen mit den Händen, als sie den Schnee da weggeräumt haben?
Das war total nett, weil die Regel kannte ich auch nicht, ne? Also vielleicht für alle da draußen, die es gesehen haben und vielleicht nicht die englische kommentierte Version gesehen haben. Das wurde ja auf, ich weiß gar nicht, was hat's gestern bei mir übertragen, ich glaube NBC oder sowas oder ABC, irgendwas drei Buchstabiges hat's übertragen und die haben das auch schön kommentiert. Collinsworth war einer der Kommentatoren und die haben erklärt nochmal, ihr kennt ja da draußen die Quarterbacks oder auch gerade auch die Receiver haben ja auch so Handtücher umhängen, beziehungsweise an ihrem Gürtel. Das machen die natürlich, um sich nochmal die Handschuhe oder die Hände abzutrocknen. Du darfst diese Hilfsmittel nicht verwenden, um den Platz zu verändern, um den Schnee wegzuschaufeln. Heißt, die ganzen O-Liner, in dem Fall so ein Mailata und ein paar andere, die dürfen dann schön mit ihren Händen im Schnee graben und die Wiese für Jake Elliott freischaufeln. Also Props dafür, da haben sie auf jeden Fall ihm sehr geholfen. Aber unabhängig davon, nochmal jetzt alle Jokes aside, der Mann hat da unfassbar performt, bei wirklich krassem Schneetreiben, bei Wind von der Seite, hat er die Dinger dreimal reingenagelt und das waren keine einfachen. Und dann, und ich verstehe es nicht, verschießt der 2 einfache Extrapunkte. Es will mir nicht in den Kopf hinein, wie das passieren konnte. Und ich verstehe es nicht und ich weiß nicht, es gibt auch keine Lösung dafür. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich mache mir Sorgen, weil jetzt wäre es schon fast in die Hose gegangen, mit dem einen Punkt, der gefehlt hätte, wenn dann die Rams den letzten Drive converted hätten in den Touchdown. Und die Spiele werden nicht deutlicher, die da kommen werden. Darauf können wir uns jetzt schon mal alle einstellen. Jeder verdammte Extrapunkt, sorry for my French, wird jetzt einfach entscheidend sein. Und das ist leider etwas, was jetzt auch in den Spielen davor passiert ist. Jetzt ist schon wieder passiert. Ich hoffe, er liest nochmal ein Buch und findet sein Inner Excellence. Ich mache mir Sorgen tatsächlich. Jetzt kannst du und willst du logischerweise nichts ändern. Also ich meine, jemand, der sagt, man muss jetzt irgendwie den Kicker da cutten oder so, ist natürlich kompletter Bullshit. Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn. Weil er ja auch gezeigt hat, er kann die langen. Und wenn du die langen kannst, dann kannst du die kurzen eigentlich erst recht. Also ich hoffe, dass sich das findet, dass sich das einpendelt. Aber ja, also Sorgenfalten habe ich schon ein bisschen und ich hoffe, das regelt sich wieder.
6-0 statt 7-0 also und gleich im ersten Play der Rams wirft Matthew Stafford seinem ehemaligen Teamkollegen Darius Slay fast den Ball in die Arme. Die haben ja zusammen bei den Lions gespielt. Den muss er eigentlich fangen, ne, Tim? Ja, fand ich auch. Der hat echt gut gespielt, Darius Slay, hat auch viele Targets bekommen, also ist viel angeworfen worden von Matt Stafford. 6 Tackles hat er am Ende, 5 Solo, 3 Pässe verteidigt. Wir müssen aber eigentlich eher über einen anderen Corner sprechen. Quinion Mitchell nämlich verteidigt in diesem Drive in der Red Zone nämlich auch übrigens einen Ball durch die Luft richtig gut und verletzt sich dann im nächsten Play bei einem guten Tackle gegen Matthew Stafford an der Schulter. Und zwar so schwer, dass er nicht wiederkommt in diesem Spiel. Weißt du, ob es schon was Neues gibt zu Mitchell? Wir sind Montagabend.
Genau, gut, dass du es nochmal erwähnst. Die offizielle Diagnose ist ja noch nicht raus. Die Eagles haben noch nicht den aktuellen Injury Report veröffentlicht. Das, was ich euch da draußen und dir, Flo, anbieten kann, 2 Updates. Das sind natürlich keine medizinischen Updates, aber ein sehr wichtiges, weil persönliches. Quinion Mitchell wurde tatsächlich dann nach dem Spiel auch gefragt im Lockerroom von einem Journalisten, wie es ihm geht und ob er jetzt befürchtet, dass er im nächsten Spiel ausfallen wird. Und da hat er relativ kurz angebunden gesagt, no, I'm going to be good. Hat sich da also zumindest mal jetzt nicht in die Karten schauen lassen. Er wird da sicherlich jetzt nicht irgendwie nur mal irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie ein Pflaster vom Arm abgerissen haben, weil sonst wäre sicherlich nicht das komplette Spiel ausgefallen. Also ich gehe davon aus, dass er sich schon, ich formuliere es mal neutral oder vielleicht auch ein bisschen flapsig, dass er sich schon sehr wehgetan hat. Ansonsten, ich meine, er hätte sich ja auch fit spritzen lassen können, um dann vielleicht nochmal in der zweiten Halbzeit zu kommen. Also ein bisschen schlimmer wird schon gewesen sein. Jetzt wird die große Frage sein, und vielleicht nochmal kurz die zweite Quelle, auf die ich mich jetzt hier mal berufe. Ian Rappaport hat auch heute Morgen, beziehungsweise heute Morgen amerikanischer Zeit, schon veröffentlicht und gesagt, dass Quinion Mitchell laut seinen Quellen eben keine schwere Verletzung davongetragen hat. Also wir sollten jetzt mal davon ausgehen, dass sie ihn fit spritzen werden. Also gesund wird er nicht sein. Also darauf können wir uns, glaube ich, alle verständigen hier in dem Podcast, weil sonst hätte er bestimmt noch ein paar Snaps gespielt. Das war ja ein absolut wichtiges Matchup. Die Saison hätte vorbei sein können. Also wenn es irgendwie geht, hätte er sich schon hinbiegen lassen. Aber es scheint so zu sein, dass sie frohen Mutes sind, dass sie ihn irgendwie mit Spritzen, mit irgendwelchen anderen Behandlungen, vielleicht schicken sie ihn in die Dunkelkammer von Aaron Rodgers, ich weiß es nicht, aber alle Methoden nutzen werden, um ihn da hinzubiegen. Und dementsprechend sollten wir jetzt davon ausgehen, dass er spielen wird, wie auch und das vielleicht nochmal ergänzt, weil das dieselbe Quelle, nämlich Ian Rappaport ist, gesagt hat, dass auch Jalen Hurts mit seiner Knieverletzung, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen werden, auch spielen wird können. Das ist für mich sowieso selbstverständlich, weil sonst hätte er auch das Spiel nicht zu Ende gemacht. Aber auch Quinion Mitchell scheint dabei zu sein und das ist ganz, 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 ganz wichtig, bevor wir nachher nämlich, oder wenn wir nachher auf den Preview kommen gegen die Commanders, Jaden Daniels, der Mann ist sowas von on fire und wenn du da einen Cornerback hast, der irgendwie exposed wird, dann wirst du das Spiel verlieren.
Tyler Higbee dann mit einem Touchdown und der Extrapunkt und die Eagles bekommen den Ball zurück und liegen halt 7-6 hinten. Der zweite Drive mit einem Drop von AJ Brown. Wir haben über ihn gesprochen. Jalen Hurts wird da auch zum ersten Mal gesackt. Die Eagles müssen punten. Nochmal kurz zu AJ Brown. 2 für 14 war er tatsächlich in diesem Spiel. Mhm. Also das ist echt zu wenig gegen die Packers. Hat er ja nur eine Reception für 10 Yards gehabt und diese Buchgeschichte. Ja, da müssen wir weiter die Augen offen halten. 7 Targets gegen die Rams und dann nur 2 Catches ist natürlich irgendwie wild. Dann wird Matthew Stafford zum ersten Mal gesackt und zwar von Jalen Carter. Und vielleicht habt ihr das Play noch vor Augen, Tim. Der hebt Matthew Stafford einfach hoch. Ich meine, der ist ja immerhin auch, ich glaube 1,90 oder so und wiegt fast 100 Kilo. Das sah halt so aus, als hätte der einen kleinen Jungen auf dem Arm. Jalen Carter übrigens fast durchgehend gedoubleteamt worden in diesem Spiel und trotzdem 5 Tackles. 3 Solo, 2 Sacks, 1 Forced Fumble. Diese Interior D-Line der Eagles, also er und Jordan Davis, das ist einfach der Wahnsinn, oder?
Ja, und wenn du überlegst, wie jung die beiden noch sind, also was die Eagles da, und wir kommen nachher auch noch auf einen anderen First-Round-Pick zu sprechen, der ebenfalls absolut geballt hat in der Defense, den Namen könnt ihr euch schon denken, ich wähle ihn jetzt bewusst noch nicht, das ist unfassbar. Also was die Eagles da in der D-Line, auch in der O-Line, sich da zusammengestellt haben, also Howie Roseman, da können wir nur alle Hüte ziehen und sehr, sehr froh sein. Und auch das vielleicht nochmal als kleiner Kommentar dazu, Jalen Carter, gab es ja auch immer mal, als er gedraftet wurde, deswegen ist er ja auch bis zu den Eagles runtergefallen, so ein bisschen Character Concerns. Der ist, sei es durch Big Dom oder jemand anderen, der ihm da einflüstert, auf jeden Fall geläutert. Und man hat es nämlich genau in dieser Situation gesehen. Wie oft hast du schon, die Jungs sind ja komplett auf Adrenalin, die Jungs sind komplett aggressiv, ja, sonst brauchst du auch keine D-Line spielen, ja. Und dann trotzdem die Disziplin zu haben, du hast ihn. Wie oft haben wir es schon gesehen, dass dann die Quarterbacks nochmal irgendwie geslampt werden, geschubst werden und du es dann irgendwie eine harte Flagge kassierst? Und das hat er eben nicht gemacht. Er hat ihn dann ganz lieb wieder abgestellt und dann war es auch okay. Also von daher Jalen Carter Props und auch vor allen Dingen für seine Disziplin, die er da an den Tag gelegt hat.
Hundertprozentig. Dann müssen die Rams entsprechend punten. Die Eagles bekommen den Ball zurück und Jalen Hurts gleich mit einem tiefen Ball auf Devontae Smith, wo er richtig einen mitkriegt. Der Hit sah richtig böse aus, gab auch eine Flagge. Ja. Und ich habe nochmal gedacht, was der einstecken muss und was der einsteckt. Und dafür, ich meine, du hast es gerade gesagt, gesund ist jetzt keiner mehr. Aber wie der das durchzieht, also da muss man echt den Hut ziehen oder meine Sideline-Wollmütze an dieser Stelle. Ja, und dann eben der erste große Auftritt von Saquon Barkley. Läuft für 62 in die Endzone, stoppt nochmal so kurz ab auf halbem Weg und zwar mit Absicht während des Laufs, weil er von Jared Verse verfolgt wird. Da hat sich Saquon so gedacht, Junge, du hast den Mund so voll genommen vor dem Spiel. Ich schicke dir hier nochmal einen lieben Gruß. Verse hatte ja gesagt, wie sehr er die Eagles-Fans hasst vor dem Spiel, ne? Und das Zitat, das fand ich so krass. Hast du das mitbekommen? Wurde während des Spiels ja auch auf dem Screen im Stadion gezeigt, um die Fans nochmal so richtig in Stimmung zu bringen. Wir können die Leistung von Saquon Barkley gar nicht hoch genug bewerten, Woche für Woche. In 2 Spielen gegen die Rams in diesem Jahr ist der 52 Mal den Ball gelaufen für 534 und 4 Touchdowns. Ich meine, ey, was sind das für Zahlen, oder?
Auf jeden Fall, also auch dieser Run war ja unglaublich und das war ja in der Phase, als die Eagles gefühlt, warum auch immer, ja 7-6 hinten gelegen haben, obwohl sie eigentlich schon wirklich dominant aussahen und dann bricht er da durch und läuft dann irgendwie über das komplette Spielfeld drüber, also zumindest fast waren ja 62 Yards, das war schon krass. Wir können uns einfach unglaublich glücklich schätzen, wie unsmart die New York Giants agiert haben, als sie dann sich dazu entschieden haben, eben ihm nicht mehr einen Vertrag anzubieten, wobei man fairerweise sagen muss, er wäre ja auch verschenkt gewesen. Er ist ja nicht günstig und wenn du keine gute O-Line hast, die Giants ja definitiv nicht haben, dann wäre das wahrscheinlich jetzt auch Perlen vor die Säue gewesen. Aber du siehst halt auch dieses Talent. Ich meine, Barkley, ich glaube, Flo, er wurde ja Nummer 3 damals seiner Zeit gedraftet, wenn ich mich nicht alles täuscht. 3 oder 2 war es, ich glaube 3, dann sieht man jetzt aber auch, dass er wirklich dieser Ausnahmemann ist, den man schon im Draft in ihm gesehen hat, bloß er hat halt nie das Glück gehabt, das ist ja oft so, bei großen Talenten, die halt naturgemäß von schlechten Teams früh gepickt werden, dass die halt in einer sehr, sehr schlechten sportlichen Umgebung spielen und dann hat sich nicht wirklich entfalten können und nur sehr schwer. Und jetzt hat Saquon Barkley, und das gönnen wir ihm alle von Herzen, das große Glück, mit einer sehr, sehr guten O-Line zusammenzuspielen, die ihm da auch wieder den Raum gegeben hat, zu glänzen. Und du hast ihn angesprochen, Jared Verse, der da nochmal so ein bisschen hops genommen wurde von Saquon Barkley. Aber auch da Ehre, wem Ehre gebührt. Und das fand ich danach auch nochmal nach dem Spiel sehr, sehr schön. Aber kommen wir erstmal nochmal kurz dazu. Jared Verse hat ja natürlich den Mund sehr, sehr voll genommen. Er hat sich ja bewusster auch angreifbar gemacht. Und natürlich war es ein Spießrutenlauf von vornherein, auch vor dem Spiel, Flo, ich glaube, du hast es auch gesehen, gab es ja noch einen kleinen Trash-Talk schon beim Warmmachen zusammen mit Jalen Carter, der ihm auch eine Wette angeboten hat, um sozusagen den Einzug in die nächste Runde, das Geld, was man dafür kassiert für eine Prämie, die hat er dann abgelehnt. Ich weiß gar nicht genau, was er ihm da anbieten wollte, aber es ging wahrscheinlich darum, wer das Spiel am Ende des Tages gewinnen wird. Also er hat den Mund sehr, sehr voll genommen, aber er hat verloren. Also von daher musste sich jetzt auch dann nicht nur in dieser Situation an den Spott anhören von Saquon Barkley, sondern er hat natürlich auch verloren und seine Saison ist vorbei. Aber der gute Mann Jared Verse hat geballt. Also ob man ihn jetzt mag oder nicht mag, und sportlich muss man ihn mögen, 4 Tackles, 2 Sacks, 3 Tackles for Loss. Also dieser Mann war unfassbar gut. Er war in der Defense der Los Angeles Rams, war er der mit Abstand beste Spieler. Und auch da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Dieser Mann wird Defensive Rookie of the Year werden. Also das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Der ist schon ein ganz besonderer Spieler.
Total outgoing, aber das auch zu Recht. Ich finde, wenn du die sportliche Leistung aufs Feld bringst, dann darfst du das auch sein. Und ich glaube, er hat ja Barkley auch mal hochgeholfen, gegen Ende des Spiels irgendwie in die Hand gegeben. Also da siehst du, er bleibt dann auch professionell, sportlich. Insofern kann man ihm nicht böse sein. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, wenn die Eagles das Ding verloren hätten. Da wären wir wahrscheinlich ein bisschen wütender auf den guten Mann. Aber so fühlt sich das alles okay an.
Und auch noch, das war die zweite Ergänzung, die ich machen wollte, abgesehen davon, dass er geballt hat, hat dann ja auch nach dem Spiel, wurde Jalen Carter ja auch nochmal auf Jared Verse angesprochen und hat gesagt, der Trash-Talk gehört dazu, er macht das genauso und er hat höchsten Respekt vor Jared Verse und dem von seiner Performance. Also da sieht man dann aber auch den Sportsgeist dann wieder. Und ich meine, habe ich später auch noch eine lustige Anekdote zu Saquon Barkley und Trash-Talk. Es gehört einfach dazu und jeder pusht sich anders und Jared Verse wusste genau, was er damit tut, weil was hat er denn gemacht? Und Saquon Barkley hat ja auch gesagt, das war vielleicht nicht so smart, das zu tun, bevor du eben im Link spielst. Er hat natürlich damit noch extra Feuer reingebracht und die Fans angestachelt, aber er braucht das ganz offensichtlich und ganz offensichtlich konnte er auch damit umgehen.
Nach dem Touchdown von Saquon Barkley ist der Extrapunkt drin. Das betonen wir an dieser Stelle. 13-7 zum Ende des ersten Viertels und es fängt immer mehr an zu schneien. Stafford wirft dann einen vertikalen Ball auf DeMarcus Robinson, weil sie natürlich nach dem Ausfall von Quinion Mitchell Isaiah Rodgers attackieren. 40 Yards Raumgewinn. Irgendwie voll schade, dieses Play, weil Rodgers den Ball ja schon in der Hand hat, ne? Der fängt den quasi ab, aber Robinson bekommt es dann noch irgendwie hin, ihm den Ball noch aus der Hand zu reißen. Also eigentlich
hat man ein bisschen mehr sein Bizeps trainiert. Also das hat man gesehen. Also da hat die Kraft sich durchgesetzt. Weil, wie du sagst, Rodgers hatte den Ball und im Fallen reißt er ihm den raus und macht dadurch einen überragenden Catch und eine lange Completion.
Gut für die Rams, ärgerlich für die Eagles. Der Drive endet nach einem Big Play von CJ Gardner-Johnson mit einem Field Goal. 13-10, die Eagles bewegen den Ball dann ganz gut. Dann wird Jalen Hurts aber gesackt und die Eagles sind wieder raus aus der Field Goal Range, nachdem sie schon drin waren, müssen also punten. Die Eagles Defense hält wieder und die Offense bekommt dann den Ball kurz vor der Endzone zurück vor der eigenen und dann spielen die bei, ich glaube, 3. und 14 einen Screen auf Saquon Barkley, der fängt den in seiner eigenen Endzone und läuft für einen neuen ersten Versuch. Und da passiert dieses Ding am Handgelenk, Tim. Wie hast du das erlebt?
Um ehrlich zu sein, habe ich die Szene, wie er sich verletzt hat, gar nicht mehr vor Augen. Aber er ist direkt ja rausgegangen,
direkt
Handschuh raus,
genau.
Getaped worden, Handschuh drüber. Wird auch mal interessant zu sein, ob dann auch ein bisschen mehr rauskommt, was er da genau sich eingefangen hat, ob es jetzt irgendwie nur eine Prellung ist oder ob er vielleicht das Ding sich sogar angebrochen hat, ich weiß es nicht.
Linke Hand, glaube ich.
Ja, genau. Also zumindest hat es ihn im Nachgang dann jetzt nicht sichtlich zumindest nicht behindert. Aber da dachte ich auch schon, oh, also das gerade in einem Spiel, wo dann der Schnee mehr und mehr kam, wäre Saquon ausgefallen. Ich meine, Gainwell ist ein super zweiter Running Back, aber ist natürlich kein Vergleich.
Der hat es gut gemacht, als er reinkam, ne? Ja. Fand ich auch. Aber wildes Play, dass du einen Screen da in der eigenen Endzone auf Saquon wirfst, ey.
Und wie wir gesehen haben, kann sowas in der eigenen Endzone auch mal schief gehen, ne?
Ja, da reden wir auch noch drüber. So, dann haben wir noch knapp eine Minute auf der Uhr. Ein langer Ball auf AJ Brown, den hat er eigentlich schon, wir haben gerade drüber gesprochen. Aber eben nicht ganz unter Kontrolle, leider kein Catch, sonst stehst du da irgendwie an der 1 oder so. Noch 22 Sekunden, Hurts fumbled den Ball, Gainwell recovered, zum Glück. Denn Gainwell stand bei dem Play, das hat Patrick Isume bei RTL ganz schön erklärt, stand bei dem Play auf der linken und damit auf der falschen Seite. Der hätte rechts rübergehen müssen, Tim, für den Blitz-Pickup. So hat er aber nicht. Und so passiert eben dieser Fumble. Zum Glück war er dann aufmerksam genug, um den Ball zu recovern. Halbzeit ist dann schon, 13-10, gab noch einen Sack gegen Hurts. Wie bist du in die Halbzeit gegangen, so mit welchem Gefühl? Ja, so, ne?
Genau so. Ich bin in die Halbzeit gegangen und dachte, es ist ja an sich alles im Fluss. Man hat die, zumindest in meinen Augen, Überlegenheit, die da war, man nicht ausreichend in Punkte umgesetzt. Ich war schon noch optimistisch, war aber der Hoffnung, dass es nicht ganz so ein Nailbiter wird. Damit habe ich mich ganz offensichtlich getäuscht, weil es wurde ja genau das Gegenteil. Und hatte ein bisschen Sorge, weil natürlich die zweite Halbzeit mit einem Drive der LA Rams startet und dachte mir so, boah, hoffentlich kriegst du den direkt gestoppt, weil das kann auch irgendwann wieder hässlich werden. Und ja, deswegen hatte ich kein so überragendes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ähnlich. Zum Glück haben sie den ersten Drive direkt gestoppt auf einem mittlerweile ja komplett weißen Lincoln Financial Field. Es wurde auch nicht besser mit fortlaufender Zeit. Die Eagles allerdings auch mit einem Punt zu Beginn der zweiten Halbzeit und dann ein paar lange Bälle von Stafford. Einen, bei dem er Puka Nacua nicht trifft, zum Glück. Denn wenn er ihn trifft bei diesem Ball auf die rechte Seite, ist es ein Touchdown, Tim. Da hatte er Darius Slay nämlich geschlagen. Dann noch einen auf Cooper Kupp, der kommt an gegen Rodgers, wieder gegen Rodgers, ne? Und dann stehen die Rams mit Goal to go in der Red Zone der Eagles, machen aber nichts draus, weil Stafford einmal fumbelt und Jalix Hunt sich einmal zeigt mit einem Sack. Nur ein Field Goal, 13-13. Dann bewegen die Eagles den Ball eigentlich richtig gut. Dallas Goedert zeigt sich mit drei richtig guten Plays. Das letzte kommt aber leider von der, was war das, 3 oder so zurück, wegen eines Fehlstarts von Mekhi Becton. Ne? Und im nächsten Play dann die Verletzung von Jalen Hurts. Er wird getackelt. Du kannst mal beschreiben, Tim, wie du das erlebt hast. Ich habe sofort gedacht, der ist raus, weil er sich sofort ans Knie fasst und du auch merkst, die Bewegung stimmt nicht, dem ist was passiert.
Ja, das war ganz fies. Also die Kommentatoren im US-Fernsehen haben es auch kommentiert in der Richtung, dass nachdem ja auch am Anfang der Saison Jalen Hurts große Probleme hatte mit Ballverlusten, er natürlich, und das haben wir da auch wieder gesehen, das war ja schon, er wurde sehr hart gehittet, extrem viel Wert darauf liegt, eben halt den Ball zu sichern. Und das hat halt dazu geführt, diese Konzentration auf den, ich muss den Ball auf jeden Fall jetzt halten, dass er quasi verdreht wurde und das sah gar nicht schön aus, weil das Knie überstreckt wurde, das linke, und ich habe solche Verletzungen auch schon irgendwie x-mal gesehen, im Football, aber auch im Fußball, und das ist eigentlich die klassische Situation, wo du dir das Kreuzband reißt oder halt den Meniskus, wenn es gut läuft, in Anführungszeichen. Also das sah richtig, richtig böse aus, da hat er... Es wird ja viel spekuliert gerade, also wie gesagt, ich wiederhole nochmal Flo's Ankündigung Montagabend, also wir wissen es noch nicht, über eine Überdehnung des Kreuzbandes gesprochen, was auch immer es ist, es wird sicherlich ihn durch den Rest der Saison tragen, ich glaube, da müssen wir uns mit anfreunden, aber da war der Football-Gott, hat da zumindest mal ein Auge auf Jalen Hurts gehabt, leider nicht beide, weil sonst hätte er sich gar nicht verletzt, und der ist noch im... Ja, mit einem blauen Auge, in Anführungszeichen, um bei der Analogie zu bleiben, davon gekommen. Da haben die Eagles richtig Glück gehabt im Unglück.
Festhalten können wir das ab diesem Zeitpunkt. Wir haben da ungefähr noch 3 Minuten im dritten Viertel zu gehen. Ab diesem Zeitpunkt ist Jalen Hurts jedenfalls offensichtlich einigermaßen eingeschränkt. Ne? Da ging gar nichts mehr durch die Luft, gar nichts mehr über den Boden von ihm selbst. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme oder ging es eben nicht anders? Ne? Als er im Zelt war, hast du das gesehen? Da habe ich bei Big Dom, der stand draußen mit seinem Headset, mal den Lippenleser gemacht und habe tief durchgeatmet. Ich meine nämlich ein He's okay gesehen zu haben, was auch immer das heißt. Das kann vieles heißen, aber ich glaube das oder meine das auf Big Doms Lippen gelesen zu haben.
Ja, Big Dom natürlich auch mit kurzen Ärmeln, ist klar, wenn es schneit, ne? Also muss natürlich muss. Präsenz zeigen. Ja, man hat ihm dann eine Kniebandage gegeben, die, glaube ich, sogar auch gewärmt hat, um ihn da wirklich auch warm zu halten und das Knie vor allen Dingen erst gar nicht anfangen lassen zu schwellen. Gekühlt wurde es ja genug bei dem Wetter. Und du hast recht, man hat ihn dann ganz bewusst erstmal nicht groß laufen lassen, Handoffs. Was mich dann ein bisschen optimistischer gestimmt hat, dann in den späteren Drives, ist er auch mal wieder so ein bisschen gescrambled, hat auch wieder mal geworfen. Rausgescrambled,
ne? Ja, ja, genau.
Das war schon mal ganz gut. Man wird ihn jetzt, also wie gesagt, er ist definitiv verletzt, offensichtlich nicht zu schlimm, aber man wird ihn jetzt fit spritzen, aber das ist natürlich jetzt, aber auch das, Flo, hast du ja gesagt, da ist keiner mehr gesund. Wir haben es auch letztes Jahr ja gesehen bei Pat Mahomes, wo es ja auch die ganze Zeit hieß, der Mann ist eigentlich verletzt und kann nicht mehr richtig laufen. Die werden, die Körper, das ist wie ein Formel-1-Auto, da sind irgendwie mal, da ist ein Motor, halber Motorschaden drin, dann wird das Ding nochmal zurechtgeschraubt und am Ende der Saison wirfst du das dann weg. Jetzt können natürlich die Jungs ihren Körper nicht wegwerfen, sondern die können ihn irgendwie ein halbes Jahr mal an den Strand in Cancun schleppen und dort wieder recovern. Aber das ist jetzt Mangelverwaltung bei allen Teams und man hofft, dass die Mängel nicht mehr zu groß sind, dass man sie noch halbwegs da durchschleppen kann. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall einen angeschlagenen Quarterback und müssen hoffen, dass die Eagles jetzt, ich meine, sie wissen jetzt eine Woche, was auf sie zukommt, auch gegen die Commanders, dass sie halt einen Gameplan finden, der im Rahmen von Hurts Gesundheit umsetzbar ist.
Dafür haben wir aber einen Kicker mit Jake Elliott, der immer mehr Selbstvertrauen bekommt in diesem Spiel. Dieser Drive endet nämlich mit einem Field Goal im Schnee. Zum
44 Yards.
Ja, echt stark. Ja. Zum 16-13. Und dann haben wir bei den Rams so ein paar glückliche Drops. Von Higby zum Beispiel, der war wide open über die Mitte. Nakua an der Seitenlinie, meine ich. Und das ist dann der Schnee, muss man ganz klar sagen.
Absolut.
Und diese Drops, die führen dazu, dass die Eagles den Ball auf der eigenen 4 zurückbekommen. Guter Punt. Und dann dieser Safety für die Rams, Tim. Was hast du da gesehen? Ich habe vor allem eins gesehen, einen völlig freien Tight End in der Mitte nämlich.
Ja, ich wollte es auch sagen.
Nachdem er kurz angeblockt hatte. Den muss Jalen Hurts sehen und den muss der da hinwerfen. Sorry, aber da habe ich null Verständnis.
Ja, also ich kann mich dem zu 100% nur anschließen. Genau das habe ich auch gesehen. Offensichtlich hat ihn Hurts nicht gesehen. Vielleicht war er auch geistig im Scramble-Modus, was er sonst ja auch gut kann. Und
oder
hat dann,
in seinem Knie.
Ganz genau, war im Scramble-Modus, hat dann aber gemerkt, so okay, shit, ich bin jetzt gerade gar nicht so mobil, wie ich das mir so vorgestellt habe. Mhm. Und dann haben wir das gesehen, was halt leider ab und zu halt bei ihm, also er verliert die Bälle nicht, das ist ja das Gute, aber was er halt leider auch nicht macht, und das ärgert mich oftmals sehr und trägt nicht zu meinem reduzierten Blutdruck bei, dass er halt leider, und gefühlt ist er da so der extremste Quarterback, den Ball, es fällt ihm offensichtlich sehr, sehr schwer, den Ball einfach mal ins Auszuwerfen. Weil ich denke mir so, hey, okay, dann hast du jetzt vielleicht deinen ersten Read nicht gesehen. Offensichtlich war es nicht Goddard, sein First Read. Dann, wenn du merkst, Scramble geht nicht, dann schmeißt das Ding halt irgendwie in den zweiten Stock irgendwo an die 10-20-Yard-Linie und dann nimm halt irgendwie den zweiten Versuch. Aber dann ein Safety in so einer Phase, wo du eh schon angeschlagen bist, nochmal eine zu kassieren, boah, das war schon schlimm. Und dann nicht nur, dass du die 2 Punkte gegen dich bekommen hast, dann kriegen ja logischerweise die Rams wieder den Ball. Mhm. Also das war ganz schlimm. Und da dachte ich schon, das war so der Moment, wo ich dachte, zum Ende des dritten Viertels, shit, ob das jetzt nicht, verletzter Jalen Hurts, Safety, Rams kriegen nochmal den Ball, ob das jetzt nicht der Neckbreaker war, oder Neckbreaker nicht, dafür war es zu früh, aber ob das nicht der Momentum-Change war. Ja. Mhm. War es aber nicht, wie wir im nächsten Drive zum Glück gesehen haben.
Hurts wirft die Bälle nur dann weg, wenn er nach rechts rausrollt. Achte mal drauf. Wenn er nach rechts rausrollt und so 2-3 Schritte hat, dann wirft er sie weg ins Aus. Das kriegt er hin. aber ich gebe dir recht, sonst tut er sich da sehr, sehr schwer. Du hast es gesagt, 16-15 und die Rams bekommen den Ball zurück, aber nicht lange. Denn Jalen Carter macht ein unglaublich smartes Play, haut Kyren Williams, der nicht schlecht gespielt hat, fand ich,
ja,
den Ball aus der Hand oder aus den Armen. Rodgers recovered und trägt ihn zurück bis zur 10 der Rams. First and goal für die Eagles dank dieser Defense. Und Barkley trägt ihn rein, denken zumindest alle. Im dritten und Goal hast du nämlich den Videobeweis, der zeigt, dass er vor der Endzone leider unten war. Ich weiß nicht, mit dem Ellbogen, glaube ich. Und natürlich stellen sich die Eagles bei viertem und Inches hin für einen Tush-Push. Und was passiert? Ein Veteran zeigt Nerven, Lane Johnson nämlich, bewegt sich zu früh. Die Eagles müssen ein Field Goal schießen. 19-15, noch 13 Minuten zu spielen. Das Feld inzwischen voll mit Schnee. Du siehst irgendwie gar nichts mehr. Aber Nolan Smith, der sieht alles, sorgt nämlich für den nächsten Fumble der Rams. Die Eagles recovern. Reicht aber wieder nur für ein Field Goal, Tim. 22-15. So, jetzt hast du noch 6 Minuten auf der Uhr.
Im Übrigen, recovered, Ehre dem Ehre gebührt, bei Zach Bourne, der wieder ein absolutes Knallerspiel hingelegt hat.
Gutes Spiel gemacht.
Ja.
Und du hast ihn oft gesehen, auch im Huddle mit seiner Defense. Ja. Also wir haben ja diese Leadership angesprochen.
Stark im Tackling.
Das macht er alles wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt hast du noch 6 Minuten auf der Uhr. Die Defense hält wieder und Saquon nimmt sich den Ball und läuft halt einfach für 78. Mit Ansage übrigens, hast du das Video gesehen?
Ja.
Läuft für 78 in die Endzone und jetzt passiert was Komisches. Ich möchte nochmal über meine Gefühle sprechen hier im Podcast. Weil erst bist du ja total gehypt und denkst, das war's, danke, hadi, tschüss. Aber jetzt verschießt Jake Elliott schon wieder und plötzlich siehst du, ey, Moment mal, es steht 28-15. 13 Punkte vor und du denkst, Kacke, du hast noch 5 Minuten auf der Orgel und die Rams brauchen nur 2 Touchdowns, um
das Spiel zu gewinnen. Aber Flo, sei ganz ehrlich, an die zwei Touchdowns der Rams hast du in der Situation nicht gedacht, oder?
Nee, im Drive danach.
Ganz genau, ja, nach dem nächsten Drive vor allen Dingen, total, weil wir wissen ja, was Ergebnis des nächsten Drives war, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich dachte auch so, boah, wenn sich das mal jetzt nicht rächt, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Vorsprung rausgespielt, aber 13 Punkte, ich habe es erwähnt, ich habe schon von Dominik, dem Rams-Fan, Glückwünsche erhalten. Dachte selber auch, okay, wunderbar, die Eagles haben jetzt da nochmal sozusagen sich gerettet, dank der überragenden Defense-Leistung und den erzwungenen Fumbles. Fand auch ganz nett, dann, also vielleicht auch da nochmal ganz zu, weil auch das, ich fand es so besonders, du hast es erwähnt, ich würde nochmal irgendwie 2 Sätze dazu spendieren, dieser Touchdown-Lauf von Saquon Barkley. Also jeder von euch da draußen, der ihn noch nicht gesehen hat, bitte googelt das mal, geht auf YouTube, gebt das einfach mal an, Saquon Barkley, 78 Yards, Touchdown Run. Und da gibt es eine, und die werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell finden, da gibt es eine Version, die nur mit Stadion-Sound ist. Das heißt, ihr hört richtig so, der unkommentiert, aus der Endzone gefilmt, in die er reingelaufen ist, diesen Roar im Link, also dieses Raunen, das immer lauter wird, als die Leute reagieren oder realisieren, dass er da jetzt durchrennt, dann Saquon Barkley, der sich noch auf den Kopf schlägt, so nach dem Motto, ja, ich wusste genau irgendwie, dass ich da jetzt durchkomme, dann legt er sich in die Endzone und ich würde ihn schon mal nennen, nicht Saquon, sondern Snoquan Barkley, der dann noch die Schneeengel macht. Also das
kommt
war
das von dir?
Ich bin da ganz ehrlich, er kommt nicht von mir, aber
schade,
ich fand's so geil.
Snoquan ist geil.
Snoquan Barkley und die Schneeengel wäre nämlich mein Vorschlag für den Sendungstitel. Das fand ich sehr cool. Und das war cool. Also wie gesagt, wenn ihr es nicht gesehen habt, googelt das mal. Das ist einfach zu schön und der Sound, da kriegt ihr Gänsehaut. Kriege ich sogar jetzt beim Erzählen.
Und dieses Raunen aus dem Publikum kennt man eigentlich nur aus dem Weserstadion, nämlich dann, wenn Ailton den Steilpass kriegt und losrennt, dann hat's Publikum.
Lange ist es her.
Lange ist her, dann hat's Publikum geraunt. So. Ja, also ich fand den Moment natürlich schön, aber der Drive danach, der war weniger schön, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt klickt Stafford plötzlich mit seinen Receivern. Wir haben viele Pässe gesehen, die ankommen und du hast super schnell einen Touchdown erzielt mit Kobe Parkinson. 3 Minuten noch, 3 Timeouts für die Rams. Ey, da war alles drin, Tim. Und sie bekommen tatsächlich nochmal den Ball bei 2:35 und bewegen ihn bis in die Red Zone. weil Slay geschlagen wird tief von Nakua. Ah, macht Nakua gut, fängt den Ball natürlich gut, aber Darius Slay wird da eben auch geschlagen, ne? Der war weg ein Yard oder zwei.
Ja. Also er hatte generell ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe auch gelesen, Darius Slay, ich guck mal ganz kurz, ich hatte es mir nämlich eigentlich notiert. Er wurde nämlich, wo ist es? Er wurde nämlich noch nie so viel getargetet in dieser Saison, hat in Summe eigentlich ein gutes Spiel gemacht, hat aber natürlich in den letzten zwei Drives nochmal ordentlich kassiert an Yards gegen sich, aber in Summe hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat schon gesagt, die sind ja gut befreundet, Matthew Stafford und er, aus der gemeinsamen Zeit damals bei den Lions, aber ja, in der Situation sah er nicht gut aus. Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber da nicht, und dann dachte ich, dann ist es vor meinem geistigen Auge, ist das Spiel schon leider über die Wupper gegangen. Ich habe schon gesehen, die traurigen Eagles-Fans, die schlagen Schlagzeilen am nächsten Tag, Saison beendet, eine einzigartige Chance weggeschmissen im Schnee, nachdem du so weit vorne liegst. Ich habe schon Jake Elliott am Pranger gesehen, den sie dann wahrscheinlich mit Mistgabeln durch Philadelphia gejagt hätten. Aber dann gab es ja einen Mann, den wir vorhin schon gelobt haben, namens Jalen Carter. Der hatte etwas gegen das Saisonende der Eagles.
Bei drittem und zwei übrigens, ne, was nichts ist. Also normalerweise läufst du den für einen First Down mal easy rein. Aber Jalen Carter kommt eben durch, sackt Stafford, damit hast du 4. und 11, also hat sich ein paar Meter nach hinten bewegt bei diesem Sack. Und der Ball ist incomplete bei 4. und 11 und das Spiel ist vorbei. Victory Formation, Spiel gewonnen. Und am Ende, das muss man festhalten, war es spannender, als uns lieb war.
Das war so. Das war auch, das Ende war verrückt. Das ganze Spiel ist jetzt schon ein Instant Classic. Also ein ganz, ganz legendäres Spiel, über das man noch in vielen Jahren mitreden können. Man mag ja generell diese Schneespiele. Ich mag sie auch sehr, sehr gerne, weil Football ist halt einfach ein Outdoor-Spiel. Und gerade an der East Coast, es hat ja einen Grund, warum dort nicht die Arenen mit Dach gebaut werden, sondern alles Open Air stattfindet. Das macht es einfach besonders. Das bringt nochmal ein ganz anderes Element im wahrsten Sinne des Wortes rein. Und dann lagen sich alle in den Armen und waren, glaube ich, einfach nur überglücklich, dass das so gut ausgegangen ist. Es gibt aber natürlich viele, viele Dinge, über die jetzt noch zu reden sind. Bevor wir das tun und vielleicht auch nochmal über die Leistung von Jalen Hurts sprechen oder von einem oder dem anderen Spieler, vielleicht nochmal eine kleine Statistik. Ihr wisst ja, ich kram ja ganz gerne so ein paar nette Statistiken raus. Die eine ist nämlich, wie viele NFC Championship Games jedes Team gehostet hat seit 2002. Also sprich, wie viele Spiele fanden in einer Stadt statt im NFC Championship Game? Ja, und da gibt es natürlich eine Reihe an Teams und drei erwähne ich ganz genüsslich. Die sind nämlich aus der NFC East, nämlich Washington, die Giants und die Dallas Cowboys. Die haben das noch nie gemacht seit 2002, inklusive auch der Detroit Lions und der Minnesota Vikings. So, dann gibt es die Rams, die Carolina Panthers und die Arizona Cardinals. Die durften immer einmal das NFC Championship Game ausrichten. Dann hast du die Green Bay Packers, die New Orleans Saints, die Atlanta Falcons und die Chicago Bears, die immer zweimal das machen durften. So, und dann hast du die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks. Und wir reden, wie gesagt, seit einem Zeitraum von mehr als 30 Jahren, die dreimal das Vergnügen hatten, ein Heimspiel zu haben im NFC Championship Game. Und jetzt gibt es ein Team, das nicht viermal das gehostet hat, das nicht fünfmal das gehostet hat, sondern jetzt zum sechsten Mal in den vergangenen 32 Jahren ein NFC Championship Game im Lincoln Financial Field hat. Das zeigt, wie gut einfach die Eagles auch in den letzten Jahrzehnten performt haben. Allein in den letzten drei Jahren sind die Philadelphia Eagles jetzt zum zweiten Mal im NFC Championship Game. Das ist eine ganz, ganz besondere Leistung. Ist, wie ihr gerade gehört habt, keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, da können wir als Eagles-Fans sehr, sehr froh sein, dass das so ist. Nicht nur die Eagles-Fans dürften das im Stadion sehen und bejubeln, sondern, ganz interessante Anekdote, ich weiß nicht, Flo, ob du es auch gelesen hast, dass sehr viele Spieler und ehemalige Teamkollegen der New York Giants im Stadion waren und ihren ehemaligen Teamkollegen Saquon Barkley angefeuert haben. Hast du das gelesen?
Habe ich nicht gelesen. Ich habe nur Markus Kuhn gesehen, liebe Grüße, der unten an der Sideline stand und ein Philly Cheesesteak gegessen hat und sich im On beschwert hat, wie wenig das geschmeckt hat. Da war ich kurz sauer auf ihn. Naja, ehemaliger Giants-Spieler, was willst du erwarten?
Ja gut, muss er ja. Aber nee, zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, einer von Saquon Barkleys besten Freunden ist tatsächlich Daniel Jones. Auch Daniel Jones war im Stadion, hat Saquon mit angefeuert. Und es gibt jetzt, auch da müssen wir nochmal einen Prop sagen, es wurde ja viel diskutiert in den vergangenen Wochen über diesen Single-Season-Record, den Saquon Barkley hätte sich holen können von Eric Dickerson für die meisten Yards in der Regular Season. Es gibt aber eine Statistik, die wird von vielen Experten als viel, viel relevanter und wichtiger angesehen, nämlich die kompletten Rush-Statistiken einer kompletten Saison. Also sprich nicht nur Regular Season, sondern auch inklusive Postseason. Saquon Barkley hat nach diesem Spiel nun 2320 Rushing Yards. Also es ist komplett geisteskrank, was der in dieser Saison abgerissen hat. Und den Rekord, den er jetzt dadurch erreichen kann, der wird nicht gehalten von Eric Dickerson. Er hat den nämlich jetzt überholt in der regulären Saison. Ihm fehlen tatsächlich jetzt noch, und er hat potenziell, und hoffentlich kommt es soweit, noch 2 Spiele dafür. Ihm fehlen in der langen, glorreichen Geschichte der North American Football League, fehlen ihm noch 156 Yards, um damit das zu schaffen, was noch keiner geschafft hat, nämlich die meisten Yards, meisten Rushing Yards in einer Saison. Das wäre eine unfassbare Statistik, mit der er sich in die Geschichtsbücher ganz, ganz tief eingraben könnte. Da hoffen wir natürlich alle, dass es soweit kommt. So wie wir Saquon Barkley kennen, kann er das sogar in einem Spiel gegen die Commanders machen. Das wäre sicherlich möglich. Einen weiteren Spieler möchte ich für euch nochmal hier aufs Tableau heben, den wir heute noch gar nicht so richtig erwähnt haben. Nämlich die unfassbare Performance. Also wir haben Nolan Smith schon erwähnt, der eine super starke Leistung abliefert, nämlich jetzt in den Playoffs schon 11 Total Pressures und 3 Sacks hat. Es gibt nur Will Anderson mit 4, der mehr hat. Es gibt nur Jared Verse, der mehr Pressures hat als er. Also Nolan Smith in den Playoffs ist absolut am Ballen. Aber ich wollte raus auf einen gewissen Rookie namens Cooper DeJean. Also was der schon wieder gespielt hat, er hatte in seinen Duellen gegen Puka Nacua, der wahrlich kein schlechter ist, hat er nur eine Reception zugelassen für 16 Yards. Und wenn er gegen Cooper Kupp gespielt hat im Slot, dann hat er nur 2 Receptions zugelassen für 14 Yards. Also was der Mann gegen 2 der absoluten Elite-Receiver der NFL hier von den Rams geliefert hat, das war wirklich unglaublich. Und möchte ich auch nochmal hervorheben, also das ist wirklich, sehr wirklich gut. Stark. Wird extrem wichtig werden, die gegen die Commanders. Und ich spiele den Ball mal ganz kurz zu dir, weil ich deine Meinung denke zu erahnen, habe aber nochmal einen interessanten Twist, den ich reinbringen will. Was sagst du, unabhängig jetzt von der Verletzung, zur Performance von Jalen Hurts?
Ein Halbsatz vorher noch zu Cooper DeJean, der hat einen Punt fallen lassen. Das fand ich nicht so lustig. Aber das war
der Schnee. Hat ihn zum Glück wieder recovered, aber das hätte in die Hose gehen können. Ja.
Sein Glück. Also, Jalen Hurts wird ja gebasht von allen Seiten momentan, weil keiner Bock drauf hat, ein Spiel zu sehen mit einem Quarterback, der irgendwie keine 100 Yards wirft. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt hatte am Ende. Aber
128
ist immer noch wenig. Aber du kannst das natürlich auch drehen und sagen, warum muss ich den Ball werfen, wenn ich Snowcorn Barkley in meinen Reihen habe und die beste O-Line der Liga. Gibt immer auch ein Aber hinterm Komma. Ich habe meine Zweifel. Ich glaube, die habt ihr da draußen auch und die hast du auch. Jetzt mit einem Knie wird es nicht einfacher. Ich kann nur hoffen, dass er so ein Mindset entwickeln kann wie der Superstar der Liga, wie Patrick Mahomes, der ohne Füße irgendwie immer noch Super Bowls gewinnt. Das wünsche ich mir so sehr. Ich mochte irgendwie die Reaktion, als Saquon diesen 78-Yard-Touchdown macht und Seiko und Jalen Hurts nur dasteht und irgendwie lacht und denkt, ja, wie geil ist das hier eigentlich? So. Und er sah in der Pressekonferenz auch einigermaßen entspannt aus. Also, da hatte ich jetzt keine Sorge. Ich finde, er muss ins Rollen kommen. Er braucht ein paar Big Plays. Er braucht seinen Nummer 1 Receiver AJ Brown und er sollte hoffentlich so fit sein, dass er durch seine Mobilität, ich habe es gesagt, ohne sein Laufspiel wird's schwierig, dass er auch da ein paar Akzente setzen kann, so wie zu Beginn des Spiels, der lange Touchdown-Lauf natürlich allem voran. Wenn er das abrufen kann mit dem richtigen Mindset, vielleicht auch sich so ein bisschen befreien kann von Zwängen und von großem Druck, Stichwort Jaden Daniels, wenn du den Mann spielen siehst, das ist einfach nur eine große Freude, den spielen zu sehen. Der hat einfach Spaß, aber das ist natürlich auch noch diese Euphorie des ersten Jahres, CJ Stroud-Phänomen und. Aber vielleicht bekommt man Jalen Hurts für das NFC Championship Game dahin und für den Super Bowl hoffentlich erst recht.
Messerscharf analysiert von Flo, so kennen wir ihn und ich kann mich dem nur anschließen. Aber ihr habt es schon geahnt, der Tim hat bestimmt wieder ein paar interessante Statistiken rausgekramt aus den Untiefen des Internetses, auch dieses Mal. Das setzt das Ganze vielleicht auch wieder für euch ein bisschen in die Perspektive, weil natürlich, und wir wissen es alle, Flo, du hast es wunderschön gesagt, natürlich gibt es viele da draußen, die halt einfach auch seine Art zu spielen nicht mögen. Deswegen, der Mann kann gut spielen, der Mann kann weniger gut spielen, gebasht wird er sowieso. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, die Dinge so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Und das würde ich ganz gerne für euch mal so tun. Um was, und das haben wir auch in der letzten Woche für euch mal rausgearbeitet, um was geht es in den Playoffs? Klar, du musst gewinnen, das ist klar, aber wie gewinnst du? Du gewinnst, indem du die Turnover-Battle gewinnst. Das haben wir ganz, ganz extrem gesehen. Das haben wir gesehen bei den Lions, das haben wir gesehen bei den Ravens. Wenn du Turnovers verursachst, dann wirst du in den Playoffs bestraft. Was ist die Summe aller Turnovers, die von den vier Quarterbacks, die jetzt weitergekommen sind, nämlich Jaden Daniels, Jalen Hurts, Patrick Mahomes und Josh Allen, was ist die Summe der verursachten Turnovers der Divisional Round? Null. Keiner dieser vier Quarterbacks hat einen Turnover verursacht. Das heißt, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Und was ja auch Jalen Hurts im Laufe der Saison nach der Bye Week für sich persönlich, nachdem er Probleme damit hatte in der Vergangenheit, perfektioniert hat, er verursacht keine Turnovers mehr. Das heißt, wir haben einen Quarterback bei den Eagles spielen, der den Ball sichert. Ganz, ganz wichtig und stimmt mich auch optimistisch für die nächsten Runden, weil wenn du bei null Turnovers bleibst, hast du schon mal eine relativ gesehen gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
Guter Punkt.
Zum Thema in Perspective setzen noch ein zweiter Satz beziehungsweise ein zweiter Take dazu. Ich möchte euch mal kurz von einem extrem gehypten Quarterback die Statistik vorlesen, nämlich von Josh Allen. Josh Allen hat im unfassbar krassen Spiel gegen die Baltimore Ravens, völlig verrückt, was da alles passiert ist, eine Statistik gehabt von 127 Passing Yards, also er hat 16 von 22 Würfen completed, damit 127 Passing Yards und 20 Rushing Yards und 2 Touchdowns geworfen. Das heißt, ganz okay, diese Statistik ist jetzt nicht so krass. Jalen Hurts in diesem Spiel, für das er jetzt natürlich auch wieder hart kritisiert wird von einigen, nicht von allen logischerweise, von einigen, hatte ein Passing Yard mehr, hatte eine bessere Completion Ratio, hatte nicht 20 Rushing Yards wie Josh Allen, sondern 70 Rushing Yards und hatte einen Touchdown.
Und alle hauen auf Hurts ein und sagen über Josh Allen, er ist ein smarter Game Manager.
Ganz genau. Und das ist für euch da draußen wichtig. Also es wird sich nicht ändern. Flo und ich werden das Narrativ nicht ändern. Aber wichtig ist es für uns, dass ihr Eagles-Fans da draußen und Hörerinnen und Hörer des Brotherly Talks einen Blick darauf habt. Versucht mal die Statistiken anzuschauen und euch da nicht irgendwelche Sachen einreden zu lassen. Hurts verursacht keine Turnovers, ganz, ganz wichtig. Und Hurts performt statistisch auch nicht schlechter als die anderen Quarterbacks, die da jetzt in den Playoffs mit drin sind und performt haben. Also von daher ganz wichtig.
Super guter Take und schon spannend, dass ein Team outgained wird, aber weil es eben keine Turnover produziert, das Spiel trotzdem gewinnt. Und das ist ja nicht nur bei den Eagles der Fall gewesen in dieser Divisional Round. Tim, dann lass uns kurz noch einen Blick nach vorne wagen zum Abschluss. Am Sonntag dann das NFC Championship Game. 21 Uhr ist Kickoff. Wieder eine gute Zeit. Können wir alle gucken. Gegen, wer hätte das gedacht? Jaden Daniels und die Washington Commanders. Runde 3 ja schon in diesem Jahr, ne? Erste Runde in Woche 11, 26-18 für die Eagles. Das war das Spiel, in dem Hurts mit einer Concussion raus musste und dann gefehlt hat. Runde 2 dann eben weitestgehend ohne Jalen Hurts, 36-33 für die Commanders. Jetzt also das Spiel um den Einzug in den Super Bowl. Ach, ist ein schöner Satz, ne? Tim, wie können die Eagles dieses Spiel gewinnen?
Ja, sie gehen, du hast gesagt, das war sicherlich die Überraschung des vergangenen Wochenendes. Das Spiel war komplett verrückt, auch da nur mein Hinweis. Also ich glaube, ihr könnt euch mit Genuss alle Highlights anschauen, außer vielleicht von dem Chiefs-Spiel. Das war vielleicht jetzt nicht so spektakulär gegen die Texans. Aber das Spiel Lions gegen
unglaublich
gegen Washington, das war der Hammer. Jaden Daniels hat unfassbar geballt, hat dort gespielt, als gäbe es keinen Morgen. Und was hat am Ende das Spiel für die Commanders gewonnen? Ja, es waren die Turnovers. Jared Goff hat einen ganz, ganz schlechten Tag gehabt. Es gab viel zu viele Turnovers. Ich glaube, es waren am Ende sogar 5 an der Zahl. Das hat die gekillt. Sonst hätten vielleicht die Lions, die sicherlich das bessere Team haben, auf dem Papier gewonnen. Aber das heißt natürlich auch, wenn du eben nicht die Commanders durch solche dummen Fehler, durch solche self-inflicted wounds, also selbstverursachte Verletzungen, ins Spiel bringst, dann hast du eine Chance. Und das sehen auch die Buchmacher so. Tatsächlich sind die Eagles mit 5 Punkten favorisiert, zu Hause gegen die Washington Commanders. Wie in Summe auch, und das hat mich ein bisschen überrascht, Flo, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei FanDuel, das ist ja eine der ganz, ganz großen Wettanbieterseiten in den USA, sind tatsächlich die Philadelphia Eagles jetzt der Top-Favorit auf den Super Bowl-Sieg. Hättest du das gedacht?
Nee, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich weiß nicht, welche Faktoren da reinspielen, wenn die Buchmacher da Prognosen rausgeben, aber das ist eine spannende Zahl, die ich erstmal gern nehme.
Ja, die Eagles, vielleicht um euch mal kurz die Quoten zu geben, stehen bei plus 185. Das heißt, wenn ihr $100 einsetzt, gibt es 185 zurück. Die Kansas City Chiefs bei plus 210. Die Buffalo Bills bei plus 220. Also die beiden, die jetzt gegeneinander spielen, da freuen wir uns alle drauf auf das Spiel, liegen sehr, sehr nah beieinander. Die Eagles dann deutlich tatsächlich vorne, hat mich auch wirklich sehr überrascht. Und die Commanders abgeschlagen mit plus 700. Also die Differenz jetzt, um auf das Spiel zu kommen, ist mit 5 Punkten favorisiert, die Eagles. Sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, wenngleich natürlich Jaden Daniels absolut on fire ist. Jetzt haben wir aber natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied im Vergleich zu dem Spiel in der Divisional Round in Detroit. Nämlich die Washington Commanders müssen nach Philadelphia. Und Philadelphia, wie wir alle wissen, das schöne Lincoln Financial Field, ist eben kein Dome, so wie in Detroit. Und da ist das Werfen vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Das heißt, was ist natürlich jetzt der nächste Take, den wir uns genauer anschauen? Natürlich der Wetterforecast. Ich komme schon bevor wie Jörg Kachelmann, so heißt er doch, glaube ich, der Wetterfrosch. Und hab mal einen Blick drauf geworfen, wie sieht denn eigentlich der Wetterforecast aus für das Spiel in Philly am Sonntagnachmittag Ortszeit. Temperaturen werden erwartet leicht unter Null im Minusbereich. Fühlt sich also auch rund um Null an. Es ist nicht viel Wind vorhergesagt. Und wichtigster Take: aktuell sind weder Schnee noch Regen vorhergesagt. Das wünsche ich mir natürlich ein bisschen anders. Das heißt, ich hoffe, es ist raining cats and dogs und dass es die weiße Hölle vom Himmel einbricht, weil dann sind die Eagles absoluter Favorit und werden die Commanders in Grund und Boden rennen. Und unabhängig davon, ob der Schnee jetzt kommt oder nicht, ist das natürlich ganz klar der Way to win. Die Eagles müssen vor allen Dingen auch mit Blick auf den angeschlagenen Jalen Hurts definitiv über das Laufspiel kommen. Das ist ganz, ganz klar. Wir haben in den letzten Spielen gegen die Commanders gesehen, sie sind dort durchaus anfällig. Was wir aber auch gesehen haben ist, und das war ja beim zweiten Spiel so, in dem Pickett ja auch durchaus auch ganz gut gespielt hat, Passing Game musst du etablieren, um dann halt auch über den Lauf zu kommen. Wenn du zu sehr beschränkt bist, was wir alle nicht hoffen, ich hoffe, sie kriegen es irgendwie hin, Jalen Hurts irgendwie fit zu spritzen, er muss als Gefahr für die Commanders erkennbar bleiben und dann sind die Commanders definitiv bestrafbar durch den Lauf. So, wie haben die Commanders gewonnen? Sie haben natürlich durch die Turnovers gewonnen, aber sie haben dann vor allen Dingen durch die Luft gewonnen. Das Laufspiel der Commanders ist nicht schlecht, aber sie kommen natürlich ganz klar bei Jaden Daniels und der Mann kann alles machen, der Mann kann laufen, der Mann kann werfen. Und das musst du hinkriegen. Du musst permanent Druck aufbauen. Das heißt, die D-Line, die am Schluss doch durchaus sehr erschöpft war, wie wir ja gesehen haben, aber es ist natürlich auch anstrengend, im Schnee zu spielen, die muss performen. Ich habe mich über Ojomo wieder gefreut. Auch Chalix Hunt, du hast ihn erwähnt, hat in seinen 8 Snaps durchaus den ein oder anderen sehr, sehr guten Spielzug dabei. Du musst Jaden Daniels containen, wie man so schön sagt. Also musst ihn in der Pocket halten, dass er nicht anfängt, da irgendwie wild rumzuscramblen. Und dann wird es sehr, sehr wichtig sein, dass Quinion Mitchell spielt, damit du eben halt 2 bzw. 3 mit Cooper DeJean 3 Lockdown-Corner hast, um halt eben dafür zu sorgen, dass er dich nicht über die Luft besiegt. Sprich, du musst die Commanders zwingen, dich über den Lauf zu besiegen. Und die Commanders werden natürlich genau das Gegenteil versuchen. Sie werden versuchen, den Lauf zu stoppen. Was nicht funktionieren wird, ist mein Take gegen die Eagles, um dann aus ihrer Sicht zu hoffen, dass Jalen Hurts sie durch die Luft schlägt. Aber wie gesagt, ich glaube und ich hoffe darauf, dass der Lauf der Eagles mit dieser dominanten O-Line nicht zu stoppen sein wird. Wenn wir Glück haben, kommt vielleicht doch noch ein bisschen Schnee und Regen und dann spielt es den Eagles in die Karten. Aber das ist meine große Hoffnung. Sollten sie es eben nicht hinbekommen, Jaden Daniels unter Druck zu kriegen, dann wird es ein sehr langer Abend für die Eagles.
Rain, sleet or snow, Eagles trained to go. Hat Jalen Hurts, glaube ich, im Interview nach dem Spiel gesagt. Also wir hoffen auf alles, nur nicht auf ein trockenes Feld im Link am Sonntag. Und wir freuen uns auf das NFC Championship Game. Hören uns dann nächste Woche hoffentlich mit einer positiven Analyse und der Nachricht, dass wir die Eagles im Super Bowl sehen. Das wünschen wir uns alle. Danke, Tim, das hat Spaß gemacht. Und wenn du sagst, ich hätte heute messerscharf analysiert, dann hast du das allemal, wie immer. Also danke dir, macht immer Spaß. Und danke euch, dass ihr dabei wart heute. Das war der Brotherly Talk für diese Woche. Macht's gut und go Birds.
Go Birds.